Die Rente ist lange nicht mehr so sicher, wie sie in dem berühmten Ausrufesatz des einstigen Arbeitsministers Norbert Blüm dargestellt wurde. Aber nach jahrzehntelanger Diskussion will sie die Bundesregierung jetzt zukunftssicherer machen. Was sagt dieses Vorhaben über den Zustand der viel kritisierten Koalition aus? Ist sie stabiler als ihr Ruf? Das analysieren wir in dieser Ausgabe von Politik und Hintergrund, durch die Ingo Lierheimer führt. Herzlich willkommen. Zu 74 Peitschenhieben ist die 29-jährige iranische Sängerin Parastoh Ahmadi verurteilt worden. Für ein Lied, das sie vor knapp 2 Jahren aufgenommen hat, mit einem Auftritt ohne Kopftuch. Ein Beispiel von so vielen, das zeigt, wie brutal das iranische Regime weiter gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Auch die Zahl der Hinrichtungen steigt. Täglich verlieren Menschen im Iran durch willkürliche Todesurteile des Regimes ihr Leben. Ich habe für diese Folge von Politik und Hintergrund mit dem Schriftsteller Navid Kermani über die Lage der Menschen im Iran gesprochen. Über seine Kontakte in das Land seiner Eltern hat er dabei folgenden Eindruck.
Dass insgesamt doch eine große Resignation oder auch gar Fassungslosigkeit herrscht bei denen, die dem Regime kritisch gegenüber eingestellt sind. Dass man einfach gar nicht glauben kann, wie die Dinge jetzt gelaufen sind. Da gibt es auch viele Witze und Karikaturen und Satiren, die kursieren, die Trump und das Regime da sozusagen in einem Boot sehen.
Das ganze Gespräch mit dem preisgekrönten und vielbeachteten Essayisten Navid Kermani später. Wir schauen zunächst auf die Innenpolitik, wo der CDU-Kanzler und die SPD-Arbeitsministerin bei der Entgegennahme der Vorschläge der Rentenkommission einen so harmonischen Umgang pflegten, dass sich viele die Augen rieben.
Und Bärbel, das wichtigste Exemplar muss ins Archiv des Arbeitsministeriums und deswegen nimmst du das jetzt mit.
Das nehme ich mit. Gut, ich nehme das mit. Ja? Dankeschön.
Womit wir jetzt auch wissen, dass das Archiv des Arbeitsministeriums noch nicht digitalisiert zu sein scheint. Vor allem aber sollen die Vorschläge nicht im Archiv bleiben, sondern nach Vorstellung von Friedrich Merz und Bärbel Baas möglichst genau so umgesetzt werden.
Ich habe mit der Bundesarbeitsministerin verabredet, dass wir die Vorschläge als, so hat sie es ausgedrückt und ich mache mir diesen Begriff zu eigen, als Gesamtkunstwerk vollständig jetzt in Gesetzessprache übersetzen.
Also, Merz und Baas bilden bis zur Formulierung hin eine Einheit. Tim Aßmann aus unserem Hauptstadtstudio hat die Entwicklungen rund um die Rentenvorschläge genau beobachtet und natürlich auch die Koalition als Ganzes im Blick. Hallo Tim.
Ja, hallo.
Das Signal der beiden scheint eindeutig. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Und das war schon mal anders, gerade auch in Person von Bärbel Baas. Wie belastbar ist diese demonstrative Haltung aus deiner Perspektive?
Ja, ich glaube, da müssen wir auf 2 Ebenen der Belastbarkeit schauen. Das eine ist, mit Blick auf diese Empfehlungen der Rentenkommission stehen Merz und Baas weiter zu dem, was sie da am Dienstag gesagt haben, nämlich, dass sie beide wollen, dass das als Gesamtkunstwerk, Konstrukt, was wir da alles gehört haben, alle Elemente jeweils umgesetzt werden. Das glaube ich schon, dass das so ist. Zum anderen ist es natürlich die Belastbarkeit, die man da vielleicht als Analyse so ein bisschen draus ziehen kann, wie belastbar ist nun diese Koalition. Und da glaube ich, dass sowohl der Kanzler als auch die Arbeitsministerin, also CDU und SPD in dem Fall, aber eben auch das, was da sonst noch von diesen beiden Parteien und eben auch von Union insgesamt und SPD an der Regierungsarbeit beteiligt ist, dass das alle so ein bisschen jetzt als eine Chance zum Neustart begreifen. Denn das ist eine sehr wichtige Reformpolitik, die Rente. Und wenn es jetzt gelingt, hier tatsächlich ein Signal der Geschlossenheit nach so vielen gegensätzlichen Signalen zu senden und zu sagen, so, da haben wir jetzt wirklich ein Kernprojekt, das wir gemeinsam schnell umsetzen und auch ohne uns darüber zu streiten. Dem Ganzen wohnt ja eine Chance inne, die ist begriffen worden. Ob sie jetzt wirklich genutzt werden kann, werden wir in den nächsten Monaten, denke ich, sehen.
Und das ist ja auch keine Kleinigkeit, die Sie sich vorgenommen haben. Über die Rentenreform wird wirklich seit Jahrzehnten gesprochen und diskutiert. Interessanterweise jetzt mit dem Kapitalstock wurde auch ein Punkt aufgegriffen, der schon vor einem Vierteljahrhundert von Rot-Grün erwogen worden ist, dann aber nur in der abgeschwächten Riester-Rentenform umgesetzt wurde. Tim, wie würdest du denn die Dimension dieses Vorhabens einstufen?
Also, da geistern unterschiedliche Dimensionen momentan durch die politischen Berliner Flure. Größte Sozialreform seit 1992, größte Rentenreform überhaupt in der Geschichte. Das alles, glaube ich, beschreibt es gar nicht richtig, sondern ich würde das eher so ein bisschen als Rettungs-OP im letzten Moment bezeichnen. Denn wenn man sich die strukturelle Entwicklung vor allem der gesetzlichen Rentenversicherung so anguckt und schaut, wo das hingehen würde in den 30er und 40er Jahren, wenn wir nichts tun, wenn jetzt nichts kommt, dann begreift man, wie dringend jetzt Handlungsbedarf war. Ich glaube, das ist etwas, was die Kommissionsmitglieder angetrieben hat, was eben auch den politisch Verantwortlichen bewusst ist. Da musste jetzt etwas passieren. Wenn man allerdings mal auf das guckt, was da empfohlen ist, das betrifft die Kapitalrente nach dem sogenannten Schwedenmodell, betrifft aber auch noch andere Themen wie die Rente mit 63 oder das Renteneintrittsalter. Das ist nicht neu an Vorschlägen. Das kam aus dem Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät, den sogenannten Wirtschaftsweisen. Das kam auch schon aus der vorherigen Rentenkommission. Du hast erwähnt, es geht zum Teil noch weiter zurück, dass diese Ideen bekannt sind. Aber bisher fehlten politischer Wille und politische Kraft, um das letztlich umzusetzen. Das scheint sich jetzt geändert zu haben, mit der Betonung auf scheint. Denn das, was da nun in 70 Seiten gegossen wurde als Empfehlungen, das ist ja noch kein Gesetzestext. Und da kann natürlich auch noch einiges im Detail geändert werden. Und man kann dann trotzdem noch sagen, ach, wir haben es doch 1:1 umgesetzt. Das ist schon möglich. Sowas erlebt man in der Politik.
Und das ist ja auch gut, dass darüber diskutiert wird. Es wird ein Rettungsversuch, so wie du es einstufst, unternommen, was in den letzten Jahren ja einfach auch nicht passiert ist, muss man ja auch mal festhalten. Es gibt jetzt Kritik ja auch von vielen Seiten an den Vorschlägen. Wie stufst du die Realisierungschancen ein und welchen Zeitplan gibt es dafür?
Also das ist Kritik, die ja zum Teil auch ein bisschen erwartbar war. Das heißt nicht, dass sie unberechtigt ist, aber auf die konnte man sich einstellen. Also aus Seiten der Union war zum Beispiel zu hören, wenn man jetzt die Reaktion von Arbeitgebern und Gewerkschaften nimmt auf die Empfehlungen, dann zeigt sich, wie gut es war, dass sie an der Kommission nicht beteiligt waren. Weil man dann nämlich aus Sicht mancher, die beteiligt waren, nicht schnell zu Ergebnissen gekommen wäre. Ich glaube, wir werden jetzt im parlamentarischen Prozess, wie es immer so schön heißt, also im Bundestag, wenn dann eben Gesetze vorgelegt wurden, und auch das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, werden wir erleben, dass es dann im Detail Änderungsversuche gibt. Also Härtefallregelungen, Übergangslösungen, Vertrauensschutz ist so ein Begriff dazu. Oder eben auch Branchenausnahmen, Stichwort Minijob. Da kommt ja auch schon von der CSU die Anmerkung, dass das die Gastronomie ganz besonders hart treffen würde, wenn man die beitragsfreien Minijobs streicht. Also da wird noch viel Beredebedarf da sein. Aber über allem, und das ist auch das, was wir so stimmungsmäßig aus den Regierungsfraktionen hören, da ist viel Zustimmung. Da ist auch viel Wille, das jetzt zu machen.
Und es wird aber noch ein wenig dauern, wie du gerade meintest, bis es dann letztlich auch in welcher Form auch immer umgesetzt wird. Und jetzt war es ja immer so, dass die Koalition diese Reformen auch deswegen angehen wollte, weil sie gesagt haben, wir wollen die realen Probleme angehen und perspektivisch verbessern, um diejenigen gerade von der AfD auch zurückzugewinnen, die die rechtsextreme Partei wählen, auch aus Angst vor dem eigenen Abstieg. Kommen die Rentenpläne und die anderen Reformvorhaben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dafür noch rechtzeitig, weil gewählt wird Anfang September in Sachsen-Anhalt, Ende September in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, also das ist natürlich ein bisschen die Frage nach Glaskugel und Kaffeesatz. Aber man hört da unterschiedliche Wahrnehmungen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf diejenigen guckt, die es direkt betrifft, dann sieht man das ja schon. Sven Schulze, CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, und im Wahlkampf lobt das Kommissionspapier und sagt, das ist gut so, das können wir umsetzen. Manuela Schwesig, SPD, ebenfalls im Wahlkampf, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, sagt, nee, 1:1 umsetzen geht nicht und die Abschaffung der Rente mit 63 geht sowieso schon gleich dreimal nicht. Also da merkt man, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen auf die ganze Sache. Aus der CSU ist zu hören, die Umfragewerte momentan sind so schlecht, die Zustimmungswerte, da ist es dann jetzt auch eigentlich schon wieder egal, ob man sich mit einer Maßnahme vielleicht gerade noch unbeliebt macht. Es kommt darauf an, dass man das Signal sendet, wir handeln jetzt und wir gehen etwas an. Und ich glaube, das ist auch die Sichtweise, die sich letztlich durchsetzen wird. Aber es besteht zumindest aus Sicht einiger in der Union die Gefahr, dass bei diesen Reformen etwas passiert, was man ja beim Bürgergeld, Stichwort Grundsicherung, wie sie jetzt heißt, gesehen hat, dass dann einfach man sich im Koalitionsvertrag zum Beispiel darauf geeinigt hat, man macht mal eine Reform und dann ist die aber in der Umsetzung in verschiedene Pakete aufgeteilt worden. Bisher ist nur eines gekommen. Und ob das andere noch kommt, fraglich. Das will man jetzt, das ist die CDU-Verhandlungsposition beim Ringen um die Rentenreform, unbedingt verhindern. Man möchte, dass das, was die Kommission empfiehlt, zum einen genauso umgesetzt wird und zum anderen auch in einem Gesetzespaket kommt, dass dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten jeweils diese Gesetze greifend werden, weil nicht alles so schnell geht. Das ist das eine. Aber verabschieden will man das Ganze möglichst auch in einem Paket.
würde ganz gerne den Bogen zum Anfang nochmal schlagen und weniger Kaffeesatz lesen, aber trotzdem danach fragen, Tim, wie hoch du die Resilienz dieser Koalition einschätzt. Denn auf der Klausur in der Villa Borsig vor einigen Wochen, da war sie wahrscheinlich auf dem bisherigen Tiefpunkt angelangt. Sie hat es aber ausgehalten, ausgesessen, wie auch immer, auch alle absurden Kanzlertauschgerichte überstanden. Ist sie stabiler, als man annimmt?
Also gerade jetzt würde ich das mit Ja beantworten. Es gibt den, sag ich mal, Versuch von allen drei Koalitionspartnern, CDU, CSU und SPD, das vergangene Jahr, das nicht so optimal lief, mal von der Koalitionsfestplatte zu löschen und jetzt schnell ins Handeln zu kommen und dabei Einigkeit zu zeigen. Aber die Nagel, die Bewährungsprobe für diese Harmonien, die kommt ja noch. Bei den Landtagswahlen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, bei den beiden vor allem, Berlin ein bisschen weniger. Also abhängig von den Ergebnissen, die da eingefahren werden, wird sich natürlich zeigen, wie groß dann eben diese Gemeinsamkeiten sind. Aber ja, Stand jetzt will man so ein bisschen den Neustart hier angehen und hat den Knopf dafür gedrückt. Die Rentenreform wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, an dem man das ablesen kann. Aber da kommt ja noch viel mehr. Also Pflege, Krankenkassenreform, Einkommensteuer, da sind auch noch sehr, sehr dicke Bretter zu bohren. Und auch da sind die Schnittmengen, naja, immer noch nicht vollständig da.
Und darüber werden wir dann auch wieder sprechen. Vielleicht auch mit dir wieder, Tim. Vielen Dank, Tim Aßmann, in unserem Hauptstadtstudio über den Zustand der Koalition und die Details der Rentenreform. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Iran und die USA haben vor gut einer Woche ein Rahmenabkommen geschlossen, einen Fahrplan für die nächsten 2 Monate, um in dieser Zeit möglichst zu einem Abkommen nach dem Ende Februar begonnenen Krieg zu kommen. Ein Krieg von Israel und den USA begonnen, der im Iran nach Schätzungen mindestens 3000 Zivilistinnen und Zivilisten das Leben kostete. Und natürlich auch die traf, die an den Protesten Anfang des Jahres teilgenommen hatten. Proteste wiederum, die das Regime in Teheran mit einer derartigen Brutalität niedergeschlagen hatte, dass dabei zehntausende Menschen ermordet wurden. Wie geht es den Iranerinnen und Iranern heute? Sind sie mit ihrer Opposition gegen ein Regime, das nicht gestürzt ist, sondern mit den USA verhandelt, am Ende ihrer Kräfte? Und wie ist die Rolle Europas und der USA zu bewerten? Darüber spreche ich hier in Politik und Hintergrund mit dem Schriftsteller, Essayisten und Orientalisten Navid Kermani. Hallo, Herr Kermani.
Hallo, guten Tag.
Herr Kermani, es ist sehr schwer, die Situation der Menschen im Iran richtig und umfassend einzuschätzen, weil Informationen einfach nur sehr schwer zu bekommen sind, oft auch, um die Menschen nicht zu gefährden durch den Kontakt gerade mit ausländischen Medien. Welches Bild, welche Informationen haben Sie über Ihre Kontakte in das Land Ihrer Eltern?
Auch kein genaues Bild. Auch für mich ist es schwer, nach so langer Zeit der Internetsperrung, jetzt kann man, manchen gelingt es jetzt wieder, zu telefonieren über WhatsApp oder andere Kanäle. Aber das ist ein sehr, sehr eingeschränktes Bild. Und ich merke auch, dass die Leute zurückhaltend sind, zu sprechen, viel zurückhaltender als zuvor. Aber was ich raushöre, was ich mitbekomme, was Einzelne auch sagen, ist, dass insgesamt doch eine große Resignation oder auch gar Fassungslosigkeit herrscht bei denen, die dem Regime kritisch gegenüber eingestellt sind, dass man einfach gar nicht glauben kann, wie die Dinge jetzt gelaufen sind. Da gibt es auch viele Witze und Karikaturen und Satiren, die kursieren, die Trump und das Regime da sozusagen in einem Boot sehen.
Sie sprechen von der Resignation der Menschen, wohl auch, weil eben das Regime nicht weg ist, sondern sich sehr stabil zeigt, jetzt mit den USA verhandelt. Und dieser Regime-Change war ja ursprünglich auch mal als Ziel ausgegeben worden von den USA, aber auch von anderen. Auch der Bundeskanzler hat sich dahingehend am Anfang des Krieges schon geäußert. Es wird aber auch immer wieder der Wunsch wahrgenommen von den Menschen noch heute, trotz tausender Tote, dass dieser Krieg hätte weitergeführt werden müssen. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Nein, aber ich gehöre ja auch zu denen, die von Anfang an gegen diesen Krieg waren und nicht gehofft haben, dass dieser Krieg zu etwas Positivem führen würde. Meine Befürchtung war von Anfang an, dass das Regime gestärkt aus diesem Krieg hervorgehen würde, einfach weil das bloße Überleben des Regimes ein Sieg für das Regime wäre. Dass es nun so gekommen ist, dass der Staat im Iran, das Regime so derart triumphiert und die Amerikaner auf diese Art und Weise demütigt, das hat nun auch wirklich meine eigenen Erwartungen überstiegen. Aber Mir schien das eigentlich von Anfang an klar zu sein, dass wenn man nicht bereit ist, und das waren die Amerikaner von Anfang an nicht, mit Bodentruppen in das Land zu gehen, man das Regime nicht ändern kann und das, der bloße Verbleib des Regimes sich für die Bevölkerung als noch schlimmer erweisen wird, dass das Regime dann dadurch gestärkt ist und gegen die eigene Bevölkerung noch härter vorgehen wird. Das war eigentlich mir klar, das war vielen Experten klar. Und ich frage mich, ob warum eigentlich nicht von denjenigen, die diesen Krieg so lautstark, sie haben es ja genannt, auch teilweise bis hin zum Bundeskanzler, bis hin zu vielen Kräften hier, die all die Menschen, die den Krieg so befürwortet haben, da nicht mal irgendwie ein Bedauern oder ein wir haben uns vertan kommt. Denn das war eigentlich abzusehen, dass dieser Krieg ein Fiasko wird.
Wie werten Sie die Rolle Europas, gerade weil Sie den Bundeskanzler angesprochen haben, in diesem Krieg und in dieser Auseinandersetzung?
Ich bewerte die Rolle Europas so wie in anderen Konflikten und Krisen, die Europa unmittelbar betreffen, dass Europa eigentlich keine Rolle hat. Also Europa legt sich selber lahm. Europa bringt sein Gewicht nicht ein, sein ökonomisches, aber vor allem auch sein Ansehen, das es ja immer noch genießt, im Unterschied zu den USA. Aber Europa hat keine konsistente Außenpolitik. Und im Augenblick ist auch nicht mein Eindruck, dass die europäischen Staatsführer begreifen, welche Stunde geschlagen hat, dass wir jetzt, da wir uns nicht mehr auf Amerika verlassen können. Im Gegenteil, Amerika uns ja praktisch als auszubeutendes Staatenwerk betrachtet und die Europäische Union ja auch aktiv bekämpft. Unsere einzige Chance, die wir hätten, um nationale Interessen umzusetzen, nationale Interessen zu bewahren, wäre im europäischen Kontext. Aber das scheint mir nicht ausreichend in Europa begriffen zu werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass das Regime, das heute vom Sohn Ayatollah Khamenei angeführt wird, fester im Sattel sitzt als zuvor. Es gibt aber auch manche, die sagen, das Regime hat seinen Zenit eindeutig überschritten. Wie geschlossen sehen Sie die Regierung in Teheran?
Das Regime hatte zweimal seinen Zenit bereits überschritten und das war Ende der 90er Jahre, wo es ja auch große Proteste gab, eine Reformbewegung, auch innerhalb des Regimes Kräfte wie den damaligen Präsidenten Khatami, die sich für Veränderung eingesetzt haben. Und jetzt auch wieder ist es vollkommen am Ende gewesen, wirtschaftlich, aber auch eben, was die Unterstützung der Bevölkerung betrifft, was den Unmut insbesondere auch der ärmeren Kreise, die eigentliche Basis des Regimes betrifft. Und zweimal ist das Regime gerettet worden durch amerikanische Interventionen. Der Krieg 2003 im Irak endete mit einem Triumph Irans, das seine Vormacht im Nahen Osten ausbauen konnte. Und der Krieg jetzt faktisch ja 2025 schon begonnen mit dem 12-Tage-Krieg und jetzt mit der Intervention 26. Auch dieser Krieg hat das Regime noch einmal gerettet. Und ich befürchte leider für die nächsten Jahre, womöglich nächsten Jahrzehnte, wird sich das Regime noch einmal konsolidieren. Man wird sehen, wie die Dinge dann sind, wenn die Lage sich beruhigen sollte, wenn sich die wirtschaftliche Lage auch noch einmal vielleicht noch mal entspannen sollte, indem die Sanktionen fallen. Das könnte der Bevölkerung ja noch ein bisschen Luft verschaffen. Ich bin sicher, dass die Bevölkerung sich nicht abfindet mit dem Status quo. Die Unzufriedenheit ist so mit den Händen zu greifen, auch in den Kreisen, die eigentlich hinter dem Regime stehen. Das wird jetzt über den Triumph, den das Regime hat, vielleicht das ein bisschen unterm Deckel halten können, aber dann wird sich diese Unzufriedenheit auch wieder artikulieren.
Also Sie sind überzeugt davon, dass das passieren wird und dass sich die Opposition nicht, ja, ein schwieriges Wort, unterkriegen lässt, mag ich fast gar nicht in den Mund nehmen, weil die Iranerinnen und Iraner in den letzten 100 Jahren sehr viel miterleben mussten und erdulden mussten. Aber wie hat sich die Niederschlagung der Proteste, die brutale Niederschlagung der Proteste und dieser Krieg auf die organisierte Opposition ausgewirkt, Herr Kermani? Wir haben im Februar und März viel über den Schahsohn Reza Pahlavi gesprochen, aber es gibt auch andere Oppositionsgruppen. Am vergangenen Wochenende sind in Paris mehr als 50.000 Iranerinnen und Iraner und Unterstützer des iranischen Widerstands auf die Straße gegangen. Wie ist die Opposition organisiert?
Also innerhalb des Landes natürlich so gut wie nicht mehr, weil das einfach so eine massive Niederschlagung Hinrichtungswellen. Sie haben ja schon die Opferzahlen genannt, mehrere 10.000 offenbar erschossen innerhalb weniger Tage. Also da kann sich keine organisierte Opposition bilden. Aber der Unmut ist deswegen ja nicht weg. Und im Gegenteil, die Abscheu vor dem Regime ist eher noch gewachsen. Und der hatte sich ja schon Anfang des Jahres eben nicht nur in zivilen Protesten gut getan. Da war die Aggression ja auch sehr, sehr groß auf Seiten der Demonstranten. Es gab viel Gewalt auch auf Seiten der Demonstranten. Und wie sich das dann äußern wird, Das vermag ich nicht zu beurteilen. Es kann eben auch sein, dass das Regime durch den Wegfall der Sanktionen, durch die Freigabe der Gelder, durch Wirtschaftsaufbau, man kann es ja nicht fassen, aber durch die Vereinigten Staaten, dass es zumindest auf der wirtschaftlichen Ebene für Erleichterungen sorgen wird. Das wird natürlich auch dafür sorgen, dass Teile des Protestes vielleicht nicht mehr so lautstark sind. Aber das weiß man nicht genau. Und ich glaube, das besten Falle, ich glaube, diese Katastrophe im Januar, das hat ja das ganze Land erfasst und viele auch im Regime waren jetzt nicht zufrieden damit, dass man eben mal 20.000, 30.000 Menschen erschießt. Diese ganzen Bilder aus den Leichenschauhäusern, die hat das ganze Land war geschockt. Und meine Hoffnung ist vielleicht, dass innerhalb des Regimes man zumindest doch irgendwie ein Bewusstsein davon hat, dass man so nicht fortfahren kann, dass man so eigentlich nur in der Hölle landen kann, gemeinsam mit dem eigenen Volk, dass man dem Menschen etwas Luft zum Atmen geben muss, kulturell, ökonomisch, politisch, dass bestimmte Dinge wie jetzt, dass das Kopftuchverbot praktisch gefallen ist, dass die nicht zurückgeschraubt werden. Und dann, wenn die Bevölkerung Luft hat zum Atmen, das hat sich immer gezeigt, dann werden sie sich auch wieder formieren, dann wird es wieder Formen des Protestes geben. Wenn das nicht passiert, dann kann das eigentlich nur in einer Katastrophe führen, in einem unartikulierten, unorganisierten und gewalttätigen Widerstand, auf den das Regime dann wieder so massiv brutal einschlägt, wie zuletzt im Januar geschehen. Also ich kann nur hoffen, dass es doch irgendwie bei all dem, was da jetzt geschehen ist, ein Bewusstsein gibt bei allen Menschen, dass es mit Mitteln des Krieges nicht möglich ist, das Regime zu beseitigen und dass das Regime begreift, dass es nur mit Brutalität keine Chance hat, dieses Land dauerhaft zu führen, dass es dem Volk ein bisschen Luft zum Atmen geben muss.
Ist das eine Hoffnung, Herr Kamani, die Sie hochhalten, weil Sie immer die Hoffnung betonen und sagen, es gibt sie immer? Oder ist das eine Hoffnung, für die Sie begründete Annahmen haben, gerade wenn Sie auch auf die Zusammensetzung des Regimes in Teheran blicken?
Es ist mehr eine verzweifelte Hoffnung, das gebe ich zu. Also ich gehörte in der Tat bis zum letzten Sommer, bis zu dem 12-Tage-Krieg, immer zu denen, die fest überzeugt waren, dass die Iraner mit dem Weg, den sie gehen, mit immer wieder neuen friedlichen Protesten, mit einem freundlichen Protest, ein Protest, der auch gar nicht eine neue Revolution wird, sondern wirklich sagt, wir wollen durch einen geordneten Übergang, durch ein Referendum, das schien mir immer ein sehr kluger Weg zu sein. Und die beiden Kriege haben dazu geführt, dass dieser Weg praktisch abgebrochen worden ist. Insofern habe ich faktisch nicht viele Hoffnung und ich sehe auch aus den Gesprächen im Iran mit meinen Freunden, Verwandten, höre ich nicht viel Hoffnung heraus. Aber ich kenne halt auch wieder ein paar Leute, die sagen, eigentlich immer noch im Regime stehen, mit denen ich in Kontakt bin. Und ich merke auch bei denen, dass da der Schock durchaus da ist über das, was da im Januar geschieht. Das sind jetzt keine Beteiligten, das sind keine Menschen, die jetzt irgendwelche Funktionen haben, aber die doch vom Milieu her aus den Kreisen kommen, die dem Regime nahestehen. Und ich merke schon auch bei denen, dass da ein gewisses Bewusstsein da ist, jetzt nicht zu triumphieren, sondern auch zu sagen, also so wie es war, kann man eigentlich nicht weitermachen. Man kann nicht einfach nochmal 20.000, 30.000 Menschen einfach erschießen. Also insofern ist es faktisch eine verzweifelte Hoffnung. Aber hier und dort sehe ich doch auch vielleicht ein Einsehen auf allen Seiten, dass Gewalt gegen das Regime, aber auch die Gewalt des Regimes nur zu mehr Gewalt führen wird.
Vielen Dank. Wir hoffen mit Ihnen, dass sich die Situation für die Menschen im Iran bessert. Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani war das im Gespräch mit Politik und Hintergrund. Herr Kermani, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön.
Bitteschön.
Ich freue mich über Feedback zu dieser Ausgabe von Politik und Hintergrund gerne an redaktionpolitik@br.de. Eine weiter spannende Audiozeit wünscht Ingo Lierheimer.